lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 16 bis 30. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist das denn nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten: Arzt, hilf dir selbst, und werdet sagen: Wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort.
Da steht diese Tanne, circa 8 Meter hoch. Inzwischen sind die Äste bis auf eine Höhe von circa 6 Metern entfernt. Der Stamm ist also bereits freigelegt. Die Tanne steht da aber immer noch an dieser Grundstücksgrenze. Und in der Höhe von circa 6 Metern ragt der Stamm nicht gerade nach oben, sondern so richtig schön ausladend mit den schweren Ästen nach außen. Der eine von ist wesentlich stärker und hat viel mehr Äste, also das macht richtig Gewicht. Und gerade dieser Giebel schaut so verlockend in das Nachbargrundstück, als wollte er sagen, da würde ich gerne hinfallen. Auf den Zaun, auf den Vorgarten, bis an die Eingangstür. Aber da soll er ja eigentlich nicht hin. Also man muss sich das genau anschauen bei so einem Baum. Gut überlegen, gut abwägen. Wenn die Schnitte mit der Motorsäge gesetzt werden und nicht passend gesetzt werden, dann hat man den Giebel schnell an einer Stelle, wo man ihn nicht haben will. Also lieber nochmal genauer anschauen, betrachten, wie mache ich das eigentlich? Wie ist der Baum gewachsen? Wo setzt man das Seil an? Wie hält man das auf Spannung, um sicherzustellen, dass der Giebel nicht in die falsche Richtung fällt? Dann kommt die Säge, der Schnitt wird gesetzt. Mein Menti steht bereit mit dem Seil, hält dann den Giebel auch noch schön fest. Ich gehe wieder runter und wir ziehen so langsam den Giebel mit rhythmischen Bewegungen in unsere Richtung, bis er endlich genau dahin fällt, wo er hin soll. Ja, das ist schon wahr. Jeder Baum ist anders. Da muss man genau hinschauen. Man tut echt gut daran, wenn man diese Bäume, wenn man sie fällen will, respektiert. Denn schließlich sind die meisten Bäume älter als wir. Sie sind langsam gewachsen. Manche haben mehr kommen und gehen sehen, als ich in meinem Leben je kommen und gehen sehe. Und wenn man nicht darauf achtet, auf die Äste, wie die Sachen gewachsen sind, wie sich das verteilt, ja, da kann man schnell sein blaues Wunder erleben, wenn man an diesen Bäumen arbeitet. Allem Wissen, aller Erfahrung, aller sogenannter Kompetenz zum Trotz. Das ist wohl nicht nur bei Bäumen so. Wer in seinem Leben zu schnell, zu leicht und zu oft festlegt, wie und wann etwas zu laufen hat, der bringt sich und andere schnell in Gefahr. Das mag nicht immer so gefährlich sein wie beim Bäumefällen, da gibt es auch banale Beispiele. Aber da, oder ich würde sagen in fast allen Fällen, wo Dinge wachsen müssen, wo vieles zusammenkommt, wo Situationen reifen müssen, die ich nicht kontrollieren, oft nicht einmal beeinflussen kann. Also kurzum, bei allem, was es mit geistlichen und spirituellen Dingen zu tun hat, dann gilt wohl häufiger der Satz, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Mit unserem Predigttext, mit dieser Begegnung, die wir gehört haben, tauchen wir, würde ich sagen, in eine vertraute, wohl sortierte Welt ein. Wenn ihr nochmal auf den Text schaut, die ersten 2,5 Verse wird das sehr stark betont. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. Das ist also schon oft passiert. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat, wie er es gewohnt war, ging er in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Das sind vertraute Momente, eine vertraute Szene. Jesus tat, was er gewohnt war. Irgendwie hatte er schon ein Standing. Er ging ja reihum in den Synagogen, war wohl vertraut mit dem, wie es da abläuft. Das war eine Sache der Gewohnheit, und zwar nicht nur seit ein paar Wochen bei ihm oder ein paar Monaten. Gut, vielleicht war er mit seinen Auftritten als Redner dann auch noch nicht so jahrelang etabliert, das steht am Anfang hier. Aber er wusste, wie das in der Synagoge abläuft, von Kindesbeinen an, und das jetzt insbesondere in Nazareth, in seiner Heimatstadt, wo er aufgewachsen war. Da kannte er alles. Schließlich ist er da groß geworden. Vertraute Momente, vertraute Szene. Das bezieht sich aber, denke ich, nicht nur auf Jesus selbst und seine Lebenssituation, sondern eben auch auf die Menschen in der Synagoge. Und es geht noch viel tiefer, wenn wir diesen Text hier anschauen. Es ist noch viel, viel grundsätzlicher. Denn die jüdische Community hat regelmäßig aus dem Alten Testament gelesen, wenn sie in diesen Synagogen waren. Und immer wieder kam man an diesen Text Jesaja vorbei. Jemand, der jahrelang dabei war, der kannte diese Geschichte, der kannte diesen Text. Der war mittendrin, das war alles wohl vertraut. Und heute war halt dieser Jesaja 61 Text dran. Diese Verse hatte man schon oft gehört in den vergangenen Jahren. Und wenn man von der Geschichte der jüdischen Community her denkt, in den vergangenen Jahrhunderten. Diese Texte sind seit Jahrhunderten gelesen worden. Immer wieder. Man hat vertraut mit dieser Geschichte, mit diesen Versen. Vertraute Momente, eine vertraute Szene. Doch dann steigt die Spannung. Vers 20. Jesus rollte die Buchrolle, nachdem er den Text gelesen hatte, zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Vertraute Szene, und jetzt sitzt dieser Jesus da. Ihm eilt ein Ruf voraus. Und alle fragen sich, was in aller Welt wird jetzt geschehen? Was wird er sagen? In diesen Versen aus Jesaja 61, die Lukas hier zitiert, geht es um Gottes große Gedanken. Um seine faszinierende Schau, wie er mit seinem Volk weitermachen will, wie er das wiederherstellen will, wie er die große Geschichte dieser Welt an sein Ziel bringen will. Man bekommt einen Einblick, welche Gestalt Gottes Reich annimmt, wie es ist, wenn Gott das Kommando übernimmt, endlich wieder übernimmt, wenn diese Wirklichkeit hereinbricht, dass Gott mittendrin ist. Von Menschen, die dann hineingezogen werden, einen Platz in Gottes Reich finden. Vertraute Texte. Und weil man diese Texte und diesen Text aus Jesaja 61 schon Jahre, Jahrhunderte gehört hat, wohl auch vertraute Träume. Seit Jahrhunderten wurden diese Texte gelesen, wurden Träume geträumt, wie das dann passieren würde. Da haben sich Vorstellungen geformt, Erwartungen sind gewachsen. Erwartungen, die nicht zuletzt auch mit dem Text verbunden sind, den wir in Jesaja 61 lesen können, der aber nicht bei Lukas vorkommt. Ich habe neue Genfer Übersetzung, die wir gewählt haben, hat leider noch kein Altes Testament. Da sind sie gerade dran. Deswegen lese ich euch mal Vers 2 aus Jesaja 61 nach der Hoffnung für alle. Ihr könnt bei Lukas eben den zweiten Teil mitlesen. Ich rufe Ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Das hat viel Aufmerksamkeit in der jüdischen Community gehabt. Gott räumt dann auf, wenn er kommt. Auch die Fragen nach dem Wann und Wie sind eng zusammengerückt. Man hatte also Vorstellungen, wie das alles abzulaufen hat. Wer in seinem Leben zu schnell, zu leicht und zu oft festlegt, wie und wann etwas zu laufen hat, der bringt sich und andere in Gefahr. Denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Natürlich ist es gut, wenn Dinge in meinem Leben sortiert sind. Ich denke, dass es nicht nur gut ist, sondern notwendig, hilfreich und erstmal auch sehr gut fürs Leben. Es ist meines Erachtens auch gar nicht die Frage, ob es das so sein sollte. So funktionieren wir Menschen einfach. So nehmen wir die Welt wahr. So nehmen wir uns wahr. Wir verbinden Dinge, die wir hören, riechen, schmecken, fühlen, verknüpfen es mit Bekannten und Vertrauten, sortieren es ein, weisen Dingen ihren Platz in unserer Welt, in dieser Welt, in unserer Weltsicht zu. Das ist nicht nur notwendig und hilfreich, ich würde sagen, das ist unvermeidlich. So machen wir das halt. Wir sind Menschen. Und ich denke, darum geht es nicht. Also mir zumindest nicht. Und ich denke, darum geht es auch nicht in diesen Versen in Lukas 4. Es ist vielmehr die Frage, ob Gott, ob Jesus mit seinem Reich, mit dem, wie er in mein Leben tritt, überraschen darf. Ob er meine ach so wohl sortierte Welt und Welt sich durcheinander bringen darf. Wie stellst du dir das Kommen von Gottes Reich, das Kommen von Gott, das Auftreten Jesu, das Eintreten Jesu in ein Menschenleben, vielleicht in dein Leben vor? Was hat er zu tun, wenn er denn mal kommt? Und zu lassen, welche Aufgaben hat er zu erfüllen? Hast du eine To-Do-Liste für ihn, die bereit liegt? Er muss nur kommen und die mal abarbeiten? Gottes Reich bricht immer wieder unerwartet herein. Das Wann und das Wie vom Kommen Gottes ist selten sicher zu bestimmen. Immer wieder bricht Gott mit seinem Reich herein in unser Leben und in diese Welt und überrascht. Darf Gott mich überraschen und meine wohl sortierte Welt durcheinander schütteln? Gottes Reich bricht herein in eine vertraute und wohl sortierte Welt. Ich lese uns mal einen Vers vor, unseren Predigttext, und dann noch aus dem Text Vers 21 und 22 mal direkt hintereinander. Da heißt es in dem Vers direkt vor unserem Text, er, also Jesus, lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Und dann in unserer Situation, Vers 21 und 22, Jesus begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Wenn Gottes Reich hereinbricht, ist das immer eine Konfliktsituation, eine Krisensituation. Das Vertraute wird erschüttert und durcheinander geschüttelt. Es ist eine Krise, also eine Zeit, ein Moment, der in eine Entscheidung stellt. Der Moment in der Synagoge in Nazareth macht das sehr, sehr deutlich. Da steht auf der einen Seite die Wahrnehmung und der Wahrnehmungsrahmen und auf der anderen Seite das Vertraute. Der Wahrnehmungsrahmen ist recht klar. Also Jesus, Vers 15, was ich gerade noch gelesen hatte, er lehrte in den Synagogen, war von allen gut hochgeachtet. Das hörte man von ihm, das wusste man. In dieses Bild wird Jesus und diese Geschichte eingezeichnet. Jesus eilt ein atemberaubender Ruf voraus. Daran kann keiner zweifeln. Und dann hören sie diese Worte in der Synagoge. Sie erleben ihn live. Diese Worte aus Jesaja und dann auch Jesu Worte. Und Vers 22 hält so schlicht fest, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Das heißt, die eigene Wahrnehmung, das, was sie jetzt gerade erleben, passt komplett in diesen Rahmen. Also sie haben gehört, wow, wenn ihr den mal hört, da geht echt was ab. Und sie haben es jetzt selber konkret in der Synagoge erlebt. Die Gerüchte erweisen sich als wahr. Das ist eine faszinierende Sache mit diesem Jesus. Da gibt es vieles zu entdecken. An dem ist was dran. Das gibt ein spannendes, schönes, stimmiges Bild. Aber diese eine Frage zerreißt dieses stimmige Bild. Ist er denn nicht der Sohn Josefs? Es ist nicht die Frage, ob meine Welt immer wieder sortiert ist. Ich denke, das ist unvermeidlich. Es ist vielmehr die Frage, ob Gott, ob Jesus mit seinem Reich, mit dem, wie er in diese Welt kommt, wie er in mein Leben tritt, ob er mich überraschen darf. Ob er mich durcheinander bringen darf, ob er meine ach so wohl sortierte Welt und Welt sich durcheinander bringen darf. Und dieser eine Gedanke, der hier ganz stark steht, der fordert mich persönlich richtig heraus in meinem Leben. Weil ich an sich ein Control-Freak bin. Also das hat jetzt Joel zum Glück beim Interview nicht gefragt. Ich bin ein Planer, ich bin ein Listenschreiber, ich habe immer Plan B, C und D noch. Also da, falls das erste Mal nicht funktioniert, man kann ja nicht unvorbereitet dastehen. Und dabei ist das nicht nur so, dass ich Listen für mich schreibe und Plan B und C für mich habe, sondern auch für andere. Also ich weiß sehr schnell und sehr leicht, was zu tun ist. Präziser, was andere zu tun haben. Ich weiß so genau, was die endlich mal erledigen sollten. Und jetzt mal ehrlich, was wäre das Leben doch so schön und so angenehm, wenn die anderen endlich einmal das tun würden, was sie in meiner Welt tun sollten. Dann könnte ich meine Welt wirklich prima ordnen. Wenn nur die anderen nicht so kompliziert und so schwer vom Begriff wären, da wäre vieles leichter. Also dieser Gedanke, dass da was überraschend ist, mein Leben tritt und andere vielleicht anders sind oder Gott dann auch hineinspricht und plötzlich das, was ich schon geordnet habe und auf meiner Liste eingerichtet habe, wow, das fordert mich heraus. Darf Gott mich überraschen? Darf Gott mich unterbrechen in meiner Welt mit dem, wer er ist, wie er handelt, was er tut? Oder auch nicht tut, wann er und wo er mir begegnet, wie und wann er mir auch mal vielleicht nicht begegnet, was ich eigentlich erwarten würde, darf er mich manchmal einfach nur unterbrechen in meiner ach so schnellen, ach so lauten und ach so vollen Welt. Ja, vielleicht ist das eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, in unserer westlichen Zeit oder modernen Zeit. Vielleicht ist das eine der größten Hindernissen in unserer Zeit, dass Jesus mich nicht unterbrechen darf. Meine Welt ist schlicht und ergreifend zu schnell, zu laut und zu voll. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Jesus zu Fuß unterwegs ist, während ich mit 200 Sachen auf der Autobahn entlang fahre. Dass Jesus mir etwas leise oder in normaler Zimmerlautstärke sagt, während ich neben einer 2 Meter hohen Box stehe, die voll aufgedreht ist. Dass er gerne einmal in meinem Leben Platz nehmen will, mit mir ins Gespräch kommen will, aber mein Schreibtisch ist so voll und auf dem Boden liegen auch Stapel von Büchern, hatte ja schon gesagt, Suchtcharakter bei mir, Stapel von Büchern, die verschiedene Projekte sind. Ja, du hast keinen Platz, sich hinzusetzen bei mir. Außerdem bin ich ja gerade noch dabei, die nächste Woche zu planen, denn in 5 Minuten habe ich den nächsten Termin. Und da muss die Planung abgeschlossen sein. Darf Jesus mich überraschen, mich unterbrechen in meiner Welt? Darf er hineinsprechen? Unerwartet, überraschend. Gottes Reich bricht herein mit diesem Jesus hier mitten in der Synagoge und skizziert ein Bild, wie Welt nach Gottes Sicht aussehen kann und was Jesus machen möchte. Und es trifft auf diese Frage, auf diese zerreißende, diese schöne Bild, mit dieser grandiosen Perspektive verbundene Bild, wie Gott sich Menschsein und Menschsein in Gemeinschaft vorstellt, trifft auf diese eine Frage,
aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Und da eskaliert die Situation. Ich lese uns nochmal Vers 23 bis 30. Nach dieser Frage eskaliert es hier. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt, hilf dir selbst. Und werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. In Klammern, das steht ja auf unserer Liste, Klammer zu. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnet. Und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus, führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Die Situation eskaliert hier. Irgendwie eskaliert Jesus, oder? War das denn nötig? Musste er die Leute in Nazareth so provozieren? Er kannte die Leute doch. Er ist doch groß geworden. Wenn man in einer Stadt oder einem Dorf groß geworden ist, dann weiß man genau, wie die ticken. Was ihnen wichtig ist, wie die unterwegs sind. Dann braucht man nicht viel sagen in einer vertrauten Umgebung. Man kennt sich, man weiß, wie man andere herausfordern, beruhigen oder provozieren kann. Was in aller Welt macht Jesus hier? Er haut einfach nur diesen Satz raus, Vers 23, ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst und werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Nun mach mal. Das provoziert. Man mag vielleicht sogar sagen, Jesus provoziert. Ja, und irgendwie stimmt das, denke ich auch. Aber ich meine, dass Provokation nicht das Ziel oder das Anliegen von Jesus hier ist. Er konzentriert sich auf die Frage, wohin das führt, was die Menschen in Nazareth jetzt leben und denken. Er hält den Leuten also einen Spiegel vor. Wenn eure wohlsortierte Welt nicht durcheinander gerüttelt werden kann und darf, dann wird es so weiterlaufen. Nein, und das ist eigentlich, glaube ich, auch nur ein Teilaspekt. Er provoziert, jawohl. Er hält ihnen einen Spiegel vor, ganz sicher auch. Aber was macht Jesus denn noch mit Vers 24 bis 27? Ich lenke eure Blicke mal auf ein kleines Wort in Vers 25 am Anfang. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Was macht Jesus hier? Er ruft zwei Geschichten aus dem Alten Testament auf. Er sagt, das war eigentlich schon immer so. Das ist die Art und Weise, wie Gott handelt. Er passt nicht auf unsere Liste. Er handelt eben, jetzt ganz konkret in diesen Versen, er handelt eben nicht nur mit Israel, sondern eben auch mit anderen. Er tritt nicht nur in das Leben von seinem Volk, sondern auch in das Leben von anderen. Gott ist der Gott Israels, aber ihm liegen deswegen eben nicht nur die Israeliten am Herzen. Er ist der Schöpfer dieser Welt und er schreibt Geschichte mit diesem Volk, aber eben nicht nur, sondern er ist noch viel, viel mehr. Er passt nicht in eure Box. Und so beschreibt Jesus, dass Gottes Reich etwas faszinierend ist. Das ist eben nicht nur einfach das, was mit denen geschieht, zu denen er jetzt spricht. Sondern es ist Gottes Hereinbrechen oder das Hereinbrechen von Gottes machtvoller Zuwendung zu Menschen. Seine wirkmächtige Einladung und eine hingebungsvolle Gesprächseröffnung. Gott kommt rein, tritt in unser Leben und lädt zu einem Gespräch ein. Es ist ein Hereinbrechen, ein überraschendes Hereinbrechen, müsste man wohl sagen. Eine Einladung, eine Gesprächseröffnung. Dazu muss man Stellung beziehen. Es geht also viel weniger darum, was Gott macht, wann er macht, wie er wirkt. Ja, darum geht es auch, weil das alles die Gesprächseröffnung ist. Es geht aber darum, wie Menschen auf diese Gesprächseröffnung reagieren. wie sie auf dieses Hereinbrechen Gottes, auf dieses Gott ist da, wie du antwortest. Das ist die Frage. Gottes Reich ist wesensmäßig, wesentlich davon bestimmt, was Gott macht und wie er wirkt. Das ist tragend, das ist das Fundament. Aber das ist eben nicht alles. Es ist darauf entscheidend auch ausgerichtet, wie du, wie ich darauf reagieren. Wie wir darauf reagieren. Ob wir uns einlassen auf diese Irritation, auf die Provokation. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Theologen, der mich seit Jahren fasziniert. Und ich denke, er hat einfach so an manchen Stellen mit seinen Formulierungen so den Nagel auf den Kopf getroffen. Stanley Hauer war es, wenn ihr das im Programmheft nach vorne schlagt, auf der ersten Seite, also nach dem Umschlagblatt ist erste Seite. Wenn man versucht, die Fragen zu ändern, sagt Stanley Hauer, was muss man sich darüber im Klaren sein, dass viele Menschen gegen eine solche Änderung ziemlich resistent sind. Sie mögen die Antworten, die sie bereits haben. Jesus tritt hier auf und stellt die Reaktion der Menschen auf das Hereinbrechen des Reiches Gottes in den Mittelpunkt und lässt sich nicht auf die Menschen in Nazareth ein, die für Gott eine To-Do-Liste haben. Er verändert die Frage. Es geht nicht darum, was Gott tut, es geht darum, wie Menschen auf das Handeln und die Gegenwart Gottes reagieren. Und das provoziert. In Jesus, mit Jesus, in der Begegnung mit Jesus wird eindrücklich deutlich, dass göttliche Autorität die Bühne dieser Welt betreten hat. Das war der Verstehensrahmen, das haben sie über Jesus gehört. Das haben sie vor ihren Augen gesehen und gehört und bestätigen das. Ja, sie haben es bestätigt. Aber wie reagieren sie darauf? Und wie reagieren sie auf diese Irritation, diese Provokation, dieses Spiegelverhalten, diese Einladung zum Gespräch? Was ist bei dir mit Fragen, die deine Welt sich durcheinander bringen? Was macht das mit dir? Legst du die beiseite? Ärgerst du dich darüber? Gehst du diesen nach? David White, wir haben noch gleich noch ein Zitat, ihr könnt auf der Seite gerne bleiben, aber ich habe noch ein anderes Zitat von David White mitgebracht. Der sagt an einer Stelle in einem seiner Gedichte, was uns durcheinander bringt und dann fördert oder ernährt, hat alles, was wir zum Leben brauchen. What disturbs and then nourishes is everything we need. Wir brauchen Irritation in unserem Leben, weil wir in den wohlsortierten Bahnen immer in eine Sackgasse hineinkommen. Die Frage ist nur, ob es bei Irritation bleibt oder ob es dann auch etwas ist, was das Leben dann fördert. Und genau das tritt mit Jesus und seinem Reich hier mitten in Nazareth auf die Bühne. Und Jesus hält mit diesen Hinweisen auf die zwei alttestamentlichen Geschichten fest, dass Gott sich immer auch um andere Menschen kümmert. Er wendet sich Menschen zu. Wir können ihn nicht in unsere Box, was er für uns tun soll, einordnen. Sein Gesprächsangebot, sein Beziehungsangebot, sein leidenschaftliches Nachgehen ist immer größer und weiter und tiefer, als ich mir je vorstellen kann. Es ist ein faszinierendes Bild, was hier von Gottes Reich und Gottes Reich in Jesus und wie er Menschen begegnet, gezeichnet und angedeutet wird. Und es stellt mich vor diese herausfordernde Frage, wie ich mit Menschen oder mit Situationen umgehe, wo meine Welt sich durcheinander geschüttelt wird. Wie hatten wir das schon vorhin, wie ich das mal gesagt habe, wer in seinem Leben zu schnell, zu leicht, zu oft festlegt, wie und wann etwas zu laufen hat, insbesondere wenn es um Gott geht, der bringt sich und andere in Gefahr. Denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Diese Frage, aber ist er denn nicht der Sohn Josefs, die schafft Ordnung für die Menschen in Nazareth. Alles ist sortiert und hat seinen Platz. Aber diese Frage verweigert in dieser Situation das Gespräch mit Gott. Leugnet das Hereinbrechen des Reiches Gottes. Ignoriert, was vor ihren Augen passiert. Alles planen und genau wissen, scheinbar genau wissen, wird zum Hindernis. Nochmal David White, das Zitat, das abgedruckt ist. Das, was du planen kannst, ist zu klein für dich, um es zu leben. What you can plan is too small for you to live. Wenn wir unser Leben und das, was wir in unserem Leben tun, auf das begrenzen, was wir überblicken und planen können, wird unser Leben ganz schnell ganz klein. Und Jesus bricht hier mit seiner ganzen Wirklichkeit und mit dem Reich Gottes herein. Das ist faszinierend. Das Reich Gottes ist ein Hereinbrechen von Gottes machtvoller Zuwendung zu Menschen, seiner wirkmächtigen Einladung und seine hingebungsvolle Gesprächseröffnung. Das rüttelt immer wieder an wohlvertrautem Altbekannten. Nicht zuletzt, weil Jesus gerne unsere Fragen verändert. Es ist eine Einladung, Altbekanntes loszulassen und eine Entdeckungsreise zu starten, Jesus kennenzulernen. Dem Wirken Gottes in dieser Welt auf die Spur zu gehen, das ist echt spannend. Das ist einerseits, würde ich sagen, wenn ich das für mich wirken lasse, das ist eine der größten Herausforderungen in meinem Leben, weil ich so ein Control-Freak bin, so ein Listenschreiber. Aber es ist gleichzeitig mit das Wunderbarste, vielleicht sogar das Wunderbarste in meinem Leben. Wenn ich mich auf eine Entdeckungsreise einlasse, wenn ich mich überraschen lasse, wenn ich mit offenen Augen durch diese Welten, durch den Alltag gehe, mit einem breiten Herzen und einer gespannten Erwartung in den Alltag hineingehe, um zu sehen, wo Gott schon am Werk ist, wo er schon was vorbereitet hat, was schon gewachsen ist, wo schon etwas vorhanden ist, aber vielleicht noch nicht sichtbar. Wenn ich wieder einmal entdecke, dass ich viel zu ungeduldig bin und dass mein Timing vollkommen daneben ist, aber Gott dennoch meine Worte, mein Zuhören, mein mit anderen unterwegs sein in seine große Geschichte hineinwebt, dann kann ich nur staunen. Und dann bin ich schon gespannt auf jede neue Begegnung und jede neue Situation. Was ist das für ein Privileg? So eine abenteuerliche Entdeckungsreise, Jesus hinterher leben zu dürfen. Mit der Bibel in der Hand, wo diese lange Geschichte schon lange vorher angefangen hat. Um mit Augen auf Augenhöhe im Gespräch mit Menschen, um zu entdecken, was Gott in meinem Leben und im Leben anderer tut. Das Hereinbrechen von Gottes Reden in mein Leben willkommen zu heißen. Was ist das für ein Privileg? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich und dass du uns immer wieder überrascht und dass du mit deiner ganzen Güte und Liebe und deiner Geduld und deinem Nachgehen immer wieder hereinbrichst, mich überrascht, deine Pläne durcheinander bringst. Ich danke dir, dass wir uns von dir überraschen lassen dürfen, dass wir antworten können auf dein sich uns zuwenden. Hab Dank, dass deine Geschichte viel, viel größer ist als alle meine Pläne und alles, was ich mir vorstellen kann. Und dass wir Teil davon sein dürfen und werden dürfen. Amen.